Ich habe wirklich lange gebraucht zu verstehen, dass ich so sozialisiert worden bin, auch als Frau quasi nicht mich in Konkurrenz zu anderen Männern zu sehen, was ja eigentlich irgendwie naheliegend wäre in bestimmten Branchen im Beruf, sondern mich immer in Konkurrenz nur zu den wenigen Frauen zu sehen.
Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um Veränderung für ein gleichberechtigtes Leben, um sogenannte Musterbrüche, wie mein heutiger Gast es nennt. Patricia Camarata ist Bestsellerautorin, Speakerin und Podcasterin und sie war tatsächlich vor 2 Jahren schon mal hier im Podcast zu Gast. Damals haben wir über Mental Load gesprochen und auch über eine gerechtere Aufgabenverteilung. Auch das wird heute sicherlich wieder ein Thema sein. Mit ihrem neuesten Buch und Bestseller Musterbruch führt Patricia das Thema. Noch ein bisschen weiter würde ich sagen, der Untertitel verrät, worum es konkret geht, nämlich um überraschende Lösungen für wirkliche Gleichberechtigung. Und dabei geht es um alltagstaugliche Ideen, wie man zum Beispiel Verbündete findet, auch so hartnäckige Stereotype entlarvt, vielleicht auch überwindet, Haushaltsaufgaben gerecht verteilt, gut miteinander kommuniziert und weniger arbeitet und gegen den Strich denkt. Also es ist viel drin und auch viel, was dann heute in unserem Gespräch Raum finden darf, um eben für dich vor allem auch diese Musterbrüche und diese Veränderung vielleicht nochmal mit überraschenden Denkansätzen etwas greifbarer zu machen, immer wieder auch einzuchecken. Wo kann ich am besten anfangen? Was kann ich verändern? Auch wenn es vielleicht um größere strukturelle Fragen geht, welche Rolle spiele ich und wir miteinander dabei? Ich freue mich sehr auf diese Folge, sie mit dir zu teilen. Jetzt ganz viel Freude bei diesem Interview und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Patricia. Ich freue mich total, dass du hier bist.
Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Danke.
Ja, ich habe unser Gespräch noch in so guter Erinnerung und ich verfolge deine Arbeit seitdem auch sehr viel intensiver noch. Magst du vielleicht für alle, die jetzt noch nicht dich jetzt noch nicht so gut kennen, vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie du vielleicht auch konkret zu diesem ja auch großen Thema gekommen bist, zu dem Buch und auch zu dem Gleichberechtigung, zu den großen Fragen der Gleichberechtigung?
Also tatsächlich aus der eigenen Biografie heraus. Ich habe nämlich ganz lange geglaubt, wenn ich genauso viel erwerbsarbeite wie ein Mann, wie mein Mann, dann stellt sich Gleichberechtigung in der Beziehung automatisch ein. Und bin dann doch relativ überrascht davon gewesen, dass das nicht so ist. Dass also diese Verteilung Erwerbsarbeit, Sorgearbeit gar nicht so sehr daran hängt, wie viele Stunden man erwerbsarbeitet, auch nicht mal so sehr, wie viel man letztendlich verdient, sondern ja, dass es an ganz anderen Dingen hängt, wie eben zum Beispiel den Rollenvorstellungen und dass ja, man auch selber ganz schön stark an diesen Rollenzuschreibungen auch hängt und das manchmal echt auch schwer ist, das zu überwinden.
Ja. Hast du vielleicht ein Beispiel?
Also ein Beispiel war, ich habe mir immer vorgenommen, relativ zügig, nachdem ich ein Kind bekommen habe, wieder in die Erwerbsarbeit einzusteigen. Was in Berlin ja sogar möglich ist, unter super Bedingungen, also sowohl finanzierbar als auch, dass es überhaupt diese Plätze gibt. Und in meinem konkreten Fall war es wirklich auch eine super Kita, wo die Kinder einfach qualitativ gut aufgehoben waren. Und trotzdem ist es mir dann schwer gefallen, mir selber, mein Umfeld, also meine Eltern kommen ja aus Italien, da ist es auch nochmal so ein bisschen anders. Also man hat schon so gedacht, ach Gott, die armen Kinder, dass die da jetzt so früh in die Kita müssen. Und ja, also da ist dann doch relativ viel auf mich so ja, zugekommen, wo ich gemerkt habe, oh, und ich schiebe die ganze Zeit auch noch so ein schlechtes Gewissen, obwohl meine Kinder wirklich eigentlich immer, wenn ich die abgeholt habe, gesagt haben, oh nein, warum holst du mich jetzt schon ab und so. Also es ist ganz widersinnig, dieses schlechte Gewissen oder zu glauben, so bin ich jetzt wirklich eine gute Mutter. Und gleichzeitig aber eben zu sehen, die Kinder fühlen sich da wohl, die gehen da gerne hin, die wollen länger bleiben. Ja, also das ist dann schon echt alles sehr schwer, das so zu ordnen und nachzufühlen, wo kommt das eigentlich her und wie kann ich das überhaupt auch verlernen? Kann ich das überhaupt verlernen oder sind das manchmal auch wirklich Sachen, wo man sagen muss, dass es wird immer so ein bisschen an einem irgendwie kratzen, aber man weiß trotzdem, dass man das Richtige tut und macht es dann einfach, auch wenn es irgendwo immer so einen kleinen Zweifel gibt.
Das passt ja ganz gut zu dem Thema. Ich habe es vorhin schon zu dir gesagt im Vorgespräch. Ich finde, mir gefällt sehr gut dieses Inhaltsverzeichnis, dass du, weil ich mich gerne auch navigiere so durch Bücher und ich finde es total schön, wenn es so, wenn ich im Inhaltsverzeichnis schon verstehe, wo ich vielleicht auch gerade einfach besonders viel Interesse habe und so reinspringen kann. Und so würde ich gerne mit dir auch in ein erstes Kapitel, und das ist tatsächlich auch das erste oder das zweite Kapitel im Buch, springen, und zwar weibliche Minderwertigkeitsgefühle, hast du es genannt, abbauen. Denn ich erlebe schon, und ich habe es gerade jetzt nicht so rausgehört, aber es schwingt sowas mit von, bei mir auf jeden Fall, von was ist jetzt eigentlich meins und wie sehe ich das? Und was ist aber auch so das, was mir mitgegeben wird in meiner Rolle als Frau, was ich vermeintlich kann und was nicht, was ich darf, was mir auch andere erlauben. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, also dieses Kapitel, das gehört für mich sozusagen zu diesem überraschend, weil ich da eben in der Recherche festgestellt habe, ja Moment, wenn man sich auf Augenhöhe fühlen möchte mit den Männern im Patriarchat, dann ist wirklich ein Hindernis das eigene Selbstbewusstsein. Also und damit verbunden eben, wo man sich so sieht in der Gesellschaft als Frau, wo man die Schwerpunkte sieht, so wie werde ich eigentlich bewertet, für was werde ich bewertet, in welchen Feldern kann ich mich überhaupt bewähren und dann zu sehen, ja, also man lernt schon sehr, sich so auf Nebenfeldern einfach aufzuhalten, ne? Also Jugend, Schönheit und sowas alles zählt bei Frauen in die Bewertung einfach immer noch rein. Und danach richtet man sich vielleicht auch in der Jugend viel stärker, als dass man sich eben Gedanken darüber macht, welche Kompetenzen möchte ich mir aneignen, irgendwie, wie sieht meine berufliche Laufbahn aus. Und das wird ja ganz stark auch gefördert durch einen Mangel an Vorbildern, an wichtigen Frauen im Umfeld, in der Schule, Autorinnen, Philosophinnen, Erfinderinnen. Das also ist Mangelware, weil einfach ja die, also einmal männlichen Geschichtsschreiber eben sowieso nicht so gerne quasi Frauen herausstellen und wenn dann nur als Ausnahmen. Und zum anderen natürlich, weil durch diese Sorgearbeit sind natürlich Kapazitäten gebunden. Und gerade in der Vergangenheit ist es dann auch wirklich schwer gewesen für Frauen, genial zu sein, kreativ zu sein, in die Geschichte einzugehen. Aber das begleitet uns eben tatsächlich das ganze Aufwachsen, so dass man dann irgendwann als erwachsene Frau sich ja, feststellt eigentlich, das ist vielleicht gar nicht so sehr sozusagen mein männliches Umfeld, sondern das bin vielleicht wirklich ich, die diese Zweifel in mir hat, die diese, also so eine ganz andere Verhandlungsposition da auch schon von vornherein reinbringt, weil man eben immer, wenn man darüber nachdenkt, einem immer zuerst Männer einfallen, die irgendwie Wichtiges leisten oder erreichen. Und deswegen finde ich das so wichtig, sich das klar zu machen, da auch gegenzuarbeiten, auch für unsere Kinder, wenn denn da welche sind, denen auch gute Beispiele zu zeigen und uns so überhaupt eine Startposition zu sichern, die sagt, wir sind auf Augenhöhe. Und wenn wir jetzt verhandeln über alles, was im Leben zu verhandeln ist, dann tun wir das wirklich, weil wir uns eben ja als gleichwertig empfinden. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache. Und da sagen ganz viele auch, ja, das ist ja vielleicht eher so ein Boomer-Problem. Also ich werde ja auch bald 50, was dann nicht Boomer ist. Aber wenn man dann in so Unterhaltungsformate guckt, ne, die es jetzt auch noch im Fernsehen gibt, Germany's Next Topmodel, The Bachelor und so weiter, das funktioniert ja ganz viel über Frauenerniedrigung und eben Frauen in einem bestimmten Feld zu platzieren. Also das hat schon sehr viele Facetten, dieses Thema, wie das weibliche Selbstbewusstsein selber aufgebaut und empfunden wird.
Und wie sehr es dann eben auch abhängig ist von, und ich erinnere das sehr an in Bezug auf so Partnerschaften, wie viel Energie in meiner Jugend und auch noch in so als junge Erwachsene in Gespräche mit Freunden über Beziehungen beziehungsweise noch nicht mal zustande gekommene Beziehungen in so einem Dating-Status geflossen ist. Das ist mir irgendwann aufgefallen und dann habe ich mich wirklich gefragt, wie viel Energie das frisst, dass wir uns damit beschäftigen und damit ja auch ein Stück weit unseren, jetzt nicht unbedingt direkt den Wert, aber schon unser Wohlbefinden, unsere Zufriedenheit im Leben daran knüpfen, ob wir uns in einer Partnerschaft befinden oder nicht, das schon irgendwie erschreckend war. Und ich da irgendwann auch ausgestiegen bin in Teilen und gesagt habe, Moment, wollen wir nicht über was anderes sprechen vielleicht?
Ja, also genau. Und das ist eben was, da lebt man so mit. Ich fand auch ganz toll, also ich bin ja von Haus aus Psychologin. Ich habe mich also auch mit der Frage beschäftigt, wo kommt das eigentlich her? Und fand das wirklich sehr augenöffnend, diese psychoanalytischen Theorien dazu zu lesen. Nämlich, wenn wir in so heteronormativen Familien aufwachsen, dann ist ja meistens ist so, dass wir erstmal die ersten Monate, Jahre eben mit unserer Mutter in einer engen Verbindung stehen und sie unsere Beziehungspartnerin sozusagen ist und eben der Vater eher so das Außen, die Autonomie und so weiter repräsentiert. Und wenn dann die Kinder anfangen, eben auch selbstständig sein zu wollen, sich von dieser engen Mutterbeziehung lösen zu wollen, dann passiert eben je nach Geschlecht was Unterschiedliches. Und bei den Mädchen ist es so, die richten sich dann nach dem Vater, weil das natürlich attraktiv ist, die Autonomie und die Außenwelt, was erreichen zu können, was in der Welt wirken zu können. Und der Vater signalisiert aber eben, naja, du bist ja nicht wie ich, du bist ja eben Mädchen und kein Mann. Das führt die Mädchen zurück eben zu der Mutter und man leiht sich die Autonomie dann, dass man sagt, ich kann zwar nicht sein wie ein Mann, aber ich kann einen haben vielleicht. Und dieses Haben, also das ist dann, was du gesagt hast, dass sich die ganzen Gedanken eben schon sehr früh darum eben drehen, wie kann ich wahrgenommen werden, wie kann ich den Mann haben, den ich interessant finde etc. Und da verpulvern wir, glaube ich, schon sehr früh sehr viel Energie. Und das ist alles was man ja in das eigene Wachstum investieren könnte, viel, viel früher und auch eben in das Gemeinschaftliche, also da zu gucken, wie kann man sich eben so in Netzwerken auch bewegen und wachsen einfach und nicht eben immer zu gucken, wie kann ich denn jetzt hier irgendwie jemanden auffallen und auserwählt werden.
Ja, und also, ja. Ich glaube, es ist einfach gut, das so wirken zu lassen. Ja. Auch aus so einer Vorbildsperspektive finde ich jetzt, wenn ich mit jungen Frauen Kontakt habe, ne, das müssen ja gar nicht die eigenen Kinder sein, sondern einfach junge Frauen in meinem Umfeld und auch Männer ist auch interessant, ne, wie können wir denen ein gutes Vorbild sein? Und das zum Beispiel motiviert mich total, Dinge anders zu machen und auch bewusst auch wirklich anzuecken oder auch einfach unkonventionell zu sein, auch zu merken, dass ich damit Menschen vielleicht auch irgendwie so Unbehagen verschaffe, so, aber das gefällt mir vor allem auch, weil ich weil ich schon spüre, dass das total schön ist für junge Menschen oder für andere Menschen zu erleben, dass da so eine Freiheit ihnen ermöglicht wird, weil sie eben zum Beispiel jemanden kennen, der zum Beispiel in meinem Fall jetzt nicht, aber dieses Thema Heteronormativität ist, glaube ich, was in der Zukunft noch viel mehr, also ich spüre das so richtig, wie queere Menschen ja so in so eine Vorbild und so eine wirklich so eine Freiheits, also Freiheit vorleben und zeigen, es geht eben anders und was heißt das schon, Mann und Frau zu sein oder ne, wie lieben wir Sexualität? So ein großes Thema habe ich gestern darüber gesprochen, so wie, dass wir im Biologieunterricht Sexualkunde wie so anatomisch so durchführen, aber es ist eigentlich was total Soziales, ne? Da wird, glaube ich, noch viel passieren und das hat sowas, finde ich, total Beflügelndes, sich vorzustellen, dass wir alle da auch durch unsere persönlichen Lebensentscheidungen, durch das, worüber wir mit jungen Menschen auch sprechen oder auch mit unseren Peers sprechen oder auch mit älteren Menschen sprechen, dass wir auch für die so ein bisschen Befreiung und wenn es nur so ganz klein ist, irgendwie so mittragen oder
absolut möglich. Also ich glaube, da liegt wirklich ein riesiges Potenzial, weil wir sind eben so gewöhnt, immer in entweder oder, schwarz oder weiß, Mann oder Frau zu denken. Und dadurch sortieren wir die Dinge ja dann auch so in diese Kategorien ein. Und wenn wir lernen, das eher wie so ein Stellhebel zu sehen, also ein Kontinuum, dann lernen wir natürlich auch viel stärker, uns nicht danach zu richten, was jetzt eine Geschlechtsrolle vorgibt oder ein Stereotyp, sondern wirklich zu gucken, was sind denn die Dinge, die mich interessieren, in denen ich gut bin, in denen ich Fähigkeiten, Talente etc. habe. Und das wird, glaube ich, für ganz viele Menschen Erleichterung bringen, für Männer und für Frauen eben diese Wahl zu haben, sich eben da wirklich nach Neigungen viel mehr zu richten, als nach dem, was eben von außen gesehen wird, irgendwie wie muss eine gute Frau, eine gute Mutter sein oder eben ein guter Mann, ein guter Vater. Also ja, da denke ich, ist noch viel Bewegung möglich.
Und wenn wir uns jetzt ganz konkret diese wertig oder dieses Gefühl von ich bin wertvoll und ich bin eben wirklich auf Augenhöhe wertvoll mit dir, Mann, der du mir begegnest. Gibt es da was, was du ganz konkret vielleicht auch empfehlen kannst oder was ich tun kann? Ist ja schon ein sehr großes Thema, aber gibt es so Dinge, die dir begegnet sind, die vielleicht auch helfen, um daran so systematisch auch für mich zu arbeiten?
Also ich glaube, das ist wirklich so dieses sich zutrauen, also dass man dann eben nicht mehr so darauf wartet, erwählt zu werden, sondern selber eben den ersten Schritt gehen kann. Beispielsweise eben auch in der Erwerbswelt, was irgendwie Aufgaben ansieht und gar nicht so sehr eben guckt, was machen jetzt irgendwie die Männer und kann ich da sozusagen irgendwie mithalten, sondern dass man das so von sich aus sich viel mehr traut. Also das, finde ich, ist halt das Spannende daran, wenn man sich da einmal so justiert hat, dass man sich viel, also unabhängiger auch bewegen kann in diese Richtung, bestimmte Dinge einfach zu tun und gar nicht so sehr darauf wartet, das muss ich das jetzt irgendwie anfragen, brauche ich da eine Erlaubnis, muss ich da erstmal gesehen werden, sondern wirklich einfach diesen ersten Schritt selber zu machen. Also es ist schwierig jetzt so ohne Kontext sowas ganz Konkretes irgendwie zu sagen, aber ich glaube einfach, dass das das sind ja Denk- und Handlungsspielräume, die sich dadurch eröffnen, die wir selber viel besser ausnutzen können dann.
Und wo ich auch nicht, dieses Perfektionsthema, das kommt mir dann irgendwie immer so in den Sinn, so dieser Anspruch, der ja auch nachvollziehbar ist. Wenn ich erlebt habe, dass ich zum Beispiel für Fehler, die ich im Job mache, anders abgestraft werde, auch als es vielleicht meine männlichen Peers werden, dann ist natürlich der Druck ein ganz anderer, die Dinge von vornherein irgendwie perfekt machen zu wollen, weil ich eben weiß, die Repressalien, die fallen im Zweifelsfall anders aus. Und wenn dann irgendwie mein weißer Dude-Kollege sagt, ach komm, ich mach das einfach mal, dann gucken wir mal, ist es für mich vielleicht nicht ganz so leicht. Und da vielleicht ein bisschen mehr einfach mal zu machen, ein bisschen weniger
Genau, ich glaube, also da ist sozusagen der Energiegewinn am Anfang. Also ne, diese Perfektion, das bedeutet ja, ich plane ganz viel, ich versuche alles zu beachten, ich versuche alles richtig zu machen, ich gebe nochmal 40% mehr irgendwie drauf und prüfe das, dass man da wirklich sagen kann, naja, wenn die Welt sowieso schon so ist, dass ich viel strenger bewertet werde oder andere Konsequenzen eben zu tragen habe, dann kann ich eigentlich mit weniger Energie das wagen, einfach zu tun, weil ich kann es sowieso gar nicht abdecken. Und dann muss ich eben gucken, wie ich mit einer möglichen antizipierten Folge irgendwie lebe. Und dann kann man vielleicht auch optimistisch sagen, dass manches vielleicht auch dann Schwarzmalerei ist. Ja, also es ist ja glücklicherweise, glaube ich, bewegt sich gerade in Unternehmen doch einiges durch den Fachkräftemangel. Also, dass sich Unternehmen einfach nicht mehr leisten können, zu diskriminieren oder eben auch Sorgearbeit überhaupt nicht zu berücksichtigen, also Vereinbarkeit irgendwie nicht in dem ganzen Konzept Arbeitgeber, Attraktivität da irgendwie mit reinzudenken. Also, dass man da wirklich sagt, also ich kann es sowieso nicht 100% richtig machen, also wage ich das jetzt einfach mal und lasse das irgendwie auf mich zukommen, weil worst case, geht es dann nicht so auf, wie ich mir das irgendwie vorstelle, aber es gar nicht zu tun und mir es gar nicht zuzutrauen, wird halt sicher dazu führen, dass ich vielleicht dieses Projekt nicht bekomme oder nie in eine Führungsverantwortung komme. Und deswegen kann man sich dann manchmal vielleicht wirklich diesen Schubs dann auch selber geben. Und also ich glaube ganz oft, das ist wirklich viel auch Hürden, was man sich irgendwie alles denkt. Und wie gesagt, ich glaube, dass die Arbeitswelt sich da auch echt gerade ein bisschen verändert auch.
Du schreibst, dass Solidarität eine Waffe sei. Das ist ja auch was tatsächlich mir so, ich stelle mir das immer so bildlich vor, so Menschen im Rücken zu haben, so eine Gruppe von Menschen in meinem Rücken zu haben. Es macht es für mich viel leichter, risikobehaftete Dinge zu tun, bei denen vielleicht, weiß ich nicht, jemand das kritisiert oder ich, wie gesagt, im Job dann vielleicht irgendwie jetzt mal so Ärger bekomme, ne, weil ich irgendwas gemacht habe. So. Und das fühlt sich irgendwie anders an, wenn ich das nicht allein bin, sondern ich weiß, da sind im Zweifelsfall Leute, die ich anrufen kann, wenn ich irgendwas erlebt habe oder die mir auch zur Seite stehen, die ich um Rat fragen kann. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, also das ist für mich wirklich eine der wichtigsten Erkenntnisse, also meines Erwachsenenseins. Also ich habe wirklich lange gebraucht zu verstehen, dass ich so sozialisiert worden bin, auch als Frau quasi, nicht mich in Konkurrenz zu anderen Männern zu sehen, was ja eigentlich irgendwie naheliegend wäre in bestimmten Branchen im Beruf, sondern mich immer in Konkurrenz nur zu den wenigen Frauen zu sehen, die es dann beispielsweise, also ich arbeite im IT-Bereich eben gibt. Und da dahinter zu sehen, irgendwie, das ist einfach ein Mechanismus, der im Patriarchat, in unserer Sozialisation eine Rolle spielt, dass man sagt, klar darf es Frauen geben, aber eben nur eine. Und daraus folgt ja alles Weitere und dass man dann eben dazu neigt, die Frauen gar nicht so sehr zu beachten oder sich eben gar nicht erst mit denen zu verbünden. Und dass genau darin aber diese große Kraft liegt, die du ja auch gerade gesagt hast. Also selbst wenn man dann nicht zu 100% irgendwie alles auf den Kopf stellen kann, zu wissen, dass da jemand ist, ein Netzwerk zu haben, sich austauschen zu können, auch wirklich strategisch zusammentun zu können, Pläne zu schmieden, das spielt ja in allen Lebensbereichen eine Rolle, also auch eben nicht nur im Beruf, sondern auch im Privaten. Also wenn wir auf das Thema Mutterschaft beispielsweise gucken, ehrlich über Mutterschaft sich austauschen zu können, einander unterstützen zu können, und auch wirklich in so einem Wohlwollen miteinander. Das muss nicht mal freundschaftlich verbunden sein. Ja, wir können in Solidargemeinschaften wie im Kindergarten, in der Schule uns einfach auch gegenseitig helfen, ohne jetzt allerbeste Freundinnen zu sein, weil wir sagen, hey, es gibt irgendwie Schließtage, warum soll jetzt jeder einen Urlaubstag nehmen, um quasi einen Schließtag irgendwie abzudecken? Warum machen wir nicht solche Gemeinschaften, dass man sagt, hier, wir haben 7 Familien, 7 Schließtage, jeder nimmt dann halt die Kinder jeweils. Also das hat viele pragmatische Aspekte, aber eben auch natürlich wirklich diesen stärkenden Hintergrund, dass man sagt, ich weiß, ich bin da nicht alleine, mit meiner Erfahrung nicht und auch im konkreten Fall dann nicht, weil ich eben Menschen habe, die hinter mir stehen. Und da Kraft rein zu stecken, das ist wirklich was einfach so gut zu einem zurückkommt, ja. Und was man so wirklich im Kleinen ganz, ganz toll machen kann, wenn man so bestimmte Phänomene kennt, wie dieses Heap-Heating zum Beispiel, dass man in Meetings eben vielleicht in so einem männerdominanten Umfeld eben das hat, dass dann eine Frau irgendwann wahrscheinlich ziemlich am Anfang schon eine gute Idee hat, dann wird ganz viel diskutiert und dann sagt irgendwie irgendwann ein Mann genau diese Idee, die die Frau eigentlich schon vor einer Viertelstunde gesagt hat und alle finden die Idee plötzlich ganz toll und dann ist es aber die Idee von dem Mann gewesen, dass man mindestens da, wenn man zu zweit drin sitzt, irgendwie sagen kann, ach Mensch, das ist doch genau der Punkt, den Sandra eben gesagt hat, aber das ist ja toll, dass wir den jetzt weiter ausführen und weiterdenken. Und das ist schon so ein Mini-Signal quasi für Solidarität, für ich habe dich wahrgenommen, du hast eine gute Idee, wir tun uns zusammen, wir machen uns gegenseitig dann sichtbar. Und das ist wirklich was so ein ganz schnellen, also das kann man einfach schnell erreichen. Also ich glaube, bei ganz vielen Dingen, was Gleichberechtigung angeht, da ist es so ein bisschen Don Quixote gegen die großen Windmühlen, aber dieses Thema Solidarität unter Frauen, sich nicht mehr gegenseitig runterzumachen, zu bewerten etc., das ist wirklich was, das kann man morgen schon besser machen.
Und das ist auch ein bisschen eine Übungsfrage. So, also erstmal spart es total viel Energie, wenn ich nicht, das ist ähnlich wie mit den Männergeschichten, es spart total viel Energie, wenn ich nicht die ganze Zeit andere Menschen bewerte und eben die Tendenz, andere Frauen zu bewerten, ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen da, weil da auch viel internalisierte, ja, Frauen, ich muss leider Frauenhass sagen, es ist leider so, das ist einfach was sehr tief sitzt und auch, glaube ich, einfach erlernt ist, so bei einigen mehr, bei anderen weniger. Und was für mich dann zusätzlich nochmal eine Motivation war und ist, da immer wieder mich selbst zu überprüfen. Weil es ja durchaus sein kann, auch gerade im Job zum Beispiel, dass ich auch anderer Meinung bin. Das wird ja manchmal missverstanden. Mhm. Ne? Also nur wenn ich nicht deiner Meinung bin, heißt es nicht, dass ich nicht trotzdem dich schätzen kann, dir auf Augenhöhe begegnen kann, dich nicht bewerte als Mensch und als Frau, sondern dass ich einfach Dinge anders sehe als du. Aber wir können uns trotzdem gegenseitig supporten und gemeinsam coole Sachen machen. Ne? Ja. Und da gibt es, glaube ich, richtig viel zu lernen. Und es ist so schön, dann auch als Frauen voranzugehen, ne? Weil diese internalisierte Misogynie, die ist ja, also die Bereitschaft, glaube ich, von Frauen da einfach anzufangen und was zu machen und zu verändern und auch zu erleben, ja, diesen Schmerz zu erleben. Das bedeutet, wenn mir das dann begegnet, das ist irgendwie cool, wenn Frauen da vorangehen, finde ich. Und einige Männer arbeiten da, glaube ich, auch dran. Aber das als Frauen gemeinsam zu machen, finde ich, hat auch was ganz, ganz Heilsames.
Absolut, ja.
Und es geht so schnell, weil ich erlebe das ja in meinen Kursen und in allen Formaten, die wir machen. Wir machen ja extra dann nur Räume für Frauen auf und es ist sofort eine andere Dynamik. Und du musst eigentlich nur so einen ganz kleinen, so einen Funken reingeben von: Das sind so die Regeln und Werte, mit denen wir uns hier begegnen und wir bewerten uns nicht, sondern wir sind hier mit der Intention, uns gegenseitig zu unterstützen. Muss gar nicht mehr sagen. Das ist ein Selbstläufer. Das ist ganz krass.
Ja, genau. Und das müssen wir anfangen und üben und leben. Und ich glaube, das ist wirklich was, mit dem wir unser aller Leben in eine ganz gute Richtung bewegen.
Ja, schön. Du hattest das vorhin gesagt im Vorgespräch, dass bei deinen Lesungen ganz häufig viele Frauen sind.
Genau, also so eine typische Frage ist, und das ist auch bei Vorträgen so, das Verhältnis ist wirklich so 50 Frauen zu einem Mann im Schnitt. Und dann wird aber immer eben bedauert dieses, ach Mensch, da ist jetzt nur ein Mann. Wäre das nicht schön, wenn wir mehr Männer hätten? Also gesehen auch auf Gleichberechtigung, welche Anreize können wir denn für Männer setzen, sich da mehr einzubringen etc.? Und ich habe mittlerweile diesen Punkt irgendwie überwunden, dass ich denke, naja, also wenn man in Studien guckt, das ist tatsächlich so, dass nicht alle Männer an Gleichberechtigung interessiert sind. Also der aktuelle Väterreport ist da auch eher, also der unterscheidet so unterschiedliche Vätertypen. Und da ist ein relevant großer Teil dabei, die sagen, ich bin völlig fein damit, erwerbsarbeitszentriert zu leben. Ich habe eigentlich kein großes Interesse an Sorgearbeit. Und dann ist die zweite große Gruppe, ist, die sagt, na ja, also solange mich das nichts kostet, dann können die Frauen gerne auch erwerbsarbeiten und Dinge tun, die ihnen das Gefühl geben, irgendwie gleichberechtigt zu sein. Und es ist am Ende nur ein Drittel wirklich übrig, die sagen, das ist auch mein persönliches Interesse. Also ich glaube, um das kurz zu machen, man kann manche Menschen einfach nicht durch irgendwelche Argumente überzeugen, sich für mehr Sorgearbeit, für bessere Vereinbarkeit etc. einzubringen. Aber auch da denke ich, das ist fast schon vergeudete Energie, dann dort immer die Argumente finden zu wollen, wie können wir das denn dann am Ende doch erreichen, was sind denn auch die rationalen Argumente, und zu sagen, nee, guck nach rechts, guck nach links, da sind die Frauen, denen das ein Anliegen ist, die eine gleichberechtigte Welt wollen, im Privatleben, in der Arbeitswelt, und das sind deine Verbündeten. Und denen reicht die Hand, und in die investiert deine Energie. Und dann wird sich viel schneller was bewegen, als wenn man ausgerechnet halt immer an diesem einen Drittel rumgräbt, die sagen, ja, wieso, ich habe es doch schön und unkompliziert im Leben. Warum soll ich denn jetzt anfangen, Windeln zu wechseln oder irgendwas zu machen, für was ich gar nicht so viel Wertschätzung bekomme?
Ja, schöner Gedanke, finde ich, auch diese Energieressourcen im Blick zu behalten. Und im Zweifelsfall auch hier und da mal zu sagen, es verdient jetzt meine Energie vielleicht nicht oder ich kann meine Energie anders, besser einsetzen. Was für ein schönes Bild.
Ja.
Du schreibst ja auch viel über das Erwerbsarbeiten und hast ja auch vorhin darüber gesprochen, was das auch für eine Last sein kann. Und ich erlebe das selbst gerade irgendwie so ganz krass Erschöpfung, so die Welt und aber auch Leben, Arbeit. Und glaube, dass es ganz vielen so geht, die hier auch zuhören. So dass vielleicht manchmal sogar auch, bei mir ist es jetzt mein Job, aber bei anderen eben nicht, auch vielleicht einfach die Energie fehlt, um mich immer wieder stark zu machen für das, was auch im Größeren vielleicht geändert werden müsste und was auch offensichtlich ist und was für mich auch wichtig wäre persönlich, aber mir fehlt vielleicht einfach auch die Kraft dafür. Hast du dazu Gedanken, wie das vielleicht auch in so Musterbrüchen sich ändern kann?
Also ich glaube, ein wichtiger Faktor ist wirklich immer das ganze Leben in den Blick zu nehmen und sich das wirklich auch gestatten. Also Mitte des Lebens, Rush Hour des Lebens, so eben um 35 herum, also wenn man auf Mitte des Lebens ist, hoffentlich nicht 35, aber sozusagen auf der Erwerbsarbeitsmitte, da kommt einfach wahnsinnig viel zusammen. Und ich werde dann auch immer gefragt, was können wir denn machen, damit wir uns in dieser Lebensphase nicht erschöpft fühlen? Und da muss ich wirklich sagen, dass ich habe keine Zauberformel. Es ist wahrscheinlich wirklich genau in dieser Lebensphase, dass man eben, man wünscht sich Kinder, man kriegt vielleicht das zweite Kind, ne? Dann steht im Beruf viel an, weil man hat ja schon Erfahrung, dann tun sich da Optionen irgendwie auf. Das ist einfach eine Phase, die uns alle viel Energie kostet. Aber es gibt, das ist ja nicht das ganze Leben. Also es gibt ja Phasen davor, es gibt Phasen danach. Und das ein bisschen im Blick zu halten, dass man sagt, ich kann mich eben jetzt gerade mit 30, 35 nicht so politisch engagieren oder in der Gemeinde oder in meinem direkten Umfeld, aber davor und danach. Gucken wir uns gegenseitig an und können dann sozusagen großzügig mit unseren Ressourcen uns auch gegenseitig beschenken. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man auch das dann auch annehmen kann in so einer Phase, dass man da vielleicht dann eben bei Kolleginnen eben sieht, die haben es jetzt gerade schwer, da sind dann vielleicht die Kinder irgendwie öfter krank, die dann einfach wirklich zu unterstützen und zu sagen, komm, ich habe gerade Ressourcen, ich mache das für dich. Also da sind wir wieder quasi, ne, so bei diesem Tauschgeschäft irgendwie, dass man guckt, wer wann wie irgendwie Energie hat. Und das andere ist, dass diese, also das, was man selber bewegen kann in den eigenen Beziehungen, das ist ja was, was man ja verhandeln kann auch und gucken kann, in welcher Lebensphase ist mir denn was wichtig. Also und da dann fast wie in so einer, ich glaube, das sagt man ja im Yoga auch, ne, wenn man sagt, man hat eben eigentlich die 30 Minuten nicht an dem Tag, dass man dann sagt, na, eigentlich musst du dann eine Stunde konsequent machen, weil man braucht Erholung und man braucht Energie. Und gerade in diesen Phasen, wo so alles zusammenkommt, dann wirklich zu sagen, nee, dann spart man eben nicht an der Freizeit und dann spart man nicht an der Zeit, die wir in unseren Beziehungen zueinander in der Partnerschaft irgendwie brauchen, um uns ja in Beziehung zu erleben, großzügig miteinander zu sein. Das braucht ja alles Energie und die muss ja irgendwo herkommen und dann zu sagen, und deswegen priorisieren wir das, dass wir Freizeit zum Beispiel haben, um eben gut miteinander umzugehen. Und es ist nicht alles gleichzeitig zu schaffen. Und deswegen entscheiden wir uns dann vielleicht als Paar, uns ist die Freizeit jetzt wichtig und der krümmliche Boden ist uns jetzt nicht wichtig oder die gesunde Ernährung ist prinzipiell schon wichtig, aber wir schaffen jetzt nicht irgendwie jedes Mal noch einen Salat dazu zu schnippeln. Dann tut es auch gefrorenes Gemüse, was man irgendwie aufwärmt, was dann auch noch genug Vitamine hat. Also wirklich immer zu gucken, wo kann ich Abstriche machen mit der Priorität, Energie für sich, für die Beziehung und für das Leben irgendwie zu haben, weil das ist nicht nur Burnout-Prävention, diese Kraft zu haben, sondern das gibt uns auch die Kraft, wirklich gelassen und liebevoll mit unseren Mitmenschen umzugehen. Das gibt uns auch die Möglichkeit, empathisch zu sein. Wenn man einfach so voll ist mit allem, mit allen Aufgaben und so überlastet, dann nimmt das eben ab. Und deswegen ist es so ein bisschen, ne, das erscheint einem paradox, dass man sagt, gerade wenn man sich erschöpft fühlt, dann aber zu sagen, nee, und genau deswegen müssen wir jetzt gucken, zum Beispiel als Paar, wie wir dieses Thema Freizeit irgendwie hinbekommen und uns ermöglichen, diesen Akku irgendwie wieder auch aufzuladen, um ja die guten Dinge dann wieder voranzukriegen.
Und dann auch wirklich freie Zeit zu haben. Ich möchte jetzt gar nicht so tief reingehen, aber ich finde schon jetzt mit Kind ist es total schön, Zeit mit einem Kind zu verbringen und auch mit dem eigenen. Aber es ist auch echt verdammt anstrengend. Also so Wochenende und Urlaube sehen ja komplett anders aus, ne? Und für mich ist es schon sehr wichtig, auch regelmäßig Zeit für mich wirklich alleine zu haben und deswegen auch über die Verteilung von Care-Arbeit für beide so zu sprechen, dass es eben auch nichts Schambehaftetes ist, wenn ich sage, ich hätte aber auch gerne mal ein paar Stunden einfach alleine für mich. Und das ist für mich auch, das ist nochmal eine andere Qualität von Freizeit, als wenn wir hier als Familie zusammen Freizeit verbringen.
Ne? Ja, also das ist ein ganz großes Thema und da sind wir auch wieder ja am Anfang, ne, an den Mütterbildern, weil uns Müttern fällt es halt viel schwerer als den Vätern zu sagen, ich will Zeit für mich alleine, die ich auch brauche, wo ich frei bin von den Bedürfnissen anderer. Also das auch in das eigene Selbstbild zu bekommen, das ist auch okay und das darf man sich eben auch genehmigen. Das ist wirklich was, wo man selber auch dran arbeiten muss, wohl wissend aber, dass die Zeit, die man dann wirklich für sich hat, wo man sich ganz aus der Verantwortung ziehen kann und außerhalb der eigenen vier Wände irgendwas zu tun, die lädt dann den Akku wirklich mal so auf, dass man dann eben so kraftvoll auch wieder in die ganzen Aufgaben einsteigen kann. Also das ist quasi wirklich einer der besten Dinge, die man investieren kann, sich diese Zeit zu gönnen und auch gegen die dieses schlechte Gewissen, was wir halt leider oft haben als Frauen und Mütter, zu sagen, das hat gar nichts damit zu tun, wie ich mein Kind liebe oder nicht. Wenn ich jetzt einfach mal 2 Stunden wirklich meine Ruhe haben will oder wenn das irgendwie möglich ist, sogar mal eine Nacht oder irgendwie sogar mal ein Wochenende ohne meine Familie irgendwo hinzufahren und einfach wandern zu gehen oder ins Museum, also auf jeden Fall, ne, diese ewige To-Do-Liste mal eine Pausentaste zu drücken und den Kopf mal mit anderen Dingen auch zu beschäftigen.
Und auch ohne, also auch bei Menschen, bei Frauen ohne Familie beobachte ich dieses Kümmern und sich dann auch in der Freizeit sehr verantwortlich zu fühlen für Freundschaften, die sehr zu pflegen, sich da sehr, was ich sehr bemerkenswert und auch wichtig ja finde für gute soziale Beziehungen. Und aber trotzdem da auch achtsam zu beobachten, was zieht mir Energie, was gibt mir vielleicht auch Energie. Mhm. Also belastet es mich, für diese Freundin da zu sein und mich immer zu kümmern? Oder ist es was, was mir vielleicht sogar auch richtig Spaß macht und was mir gut tut und ihre Probleme sind nicht meine und ich kann mich, für mich ist es nicht schlimm? Oder ist es aber vielleicht genau andersrum und ich bin sogar auch in meiner Freizeit, auch ohne Kinder, eigentlich immer für andere da. Und ich finde, dass du hast das ja gerade gesagt, frei von den Bedürfnissen anderer zu sein. Das ist eine ganz schöne Orientierung, finde ich, als das nochmal als Formulierung so hervorzuheben. Mhm. Ich habe noch eine Frage. Wenn ich so auf das Thema Gleichberechtigung gucke, auch gerade im Privaten, mir fällt was auf in meinen Freundeskreisen, FreundInnenkreisen, dass wie so im privaten Raum Männer Raum einnehmen und wie sehr es mir mittlerweile auffällt, dass auch gerade wenn es so um tagespolitische Themen geht, um auch also wirklich so einzelne Themenfelder, in denen Männer dominieren, auch in vermeintlich gleichberechtigten Partnerschaften und Freundeskreisen. Mhm. Also ich habe noch keinen, ich glaube, ich habe wirklich noch keinen Mann getroffen, der nicht irgendwie so eine, wenn ich jetzt über irgendein politisches Thema sprechen würde, was jetzt gerade jetzt nicht super randständig ist, aber der dazu keine Meinung hätte oder dazu nicht sehr klar sagen würde, was er dazu denkt. Während ich ganz häufig bei Frauen, gerade wenn es so um Politisches geht, erlebe, dass da eher so eine Vorsicht ist. Ne? Und das ist einfach was mir auffällt im Privaten, dass da die Männer total dominieren. Vielleicht liegt es auch in meinem Freundeskreis.
Nee, also das nehme ich auch so wahr. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein Thema, wo ganz, ganz viel zusammenkommt. Ne? Mhm. Also weil du gerade dieses Thema Hobbys, mit was kann man sich tiefergehend irgendwie beschäftigen. Also es ist, glaube ich, wirklich eine Frage der Privilegien auch, sich tiefgehend mit Themen zu beschäftigen, die gar nichts mit meinem aktuellen Leben zu tun haben. Ich glaube, dass ganz viele Frauen sich diesen Luxus gar nicht leisten können. Also, dass sie so voll eben mit Mental Load und den ganzen To-Dos und noch nebenher die Erwerbstätigkeit zu wuppen sind, dass sie die Kapazitäten schlichtweg nicht haben. Und selbst wenn man die hat, weil man zum Beispiel vielleicht auch wirklich ein Interesse hat an Klimapolitik oder so, ne, das ist ja dann manchmal so im Kontext auch Familie, nächste Generation oder ne, die Eltern oder so, dass man da schon eigentlich sich interessiert und auch viel Wissen hat. Aber da kommt wieder das Thema vom Anfang an, was wir hatten mit Perfektion und wie wichtig man sich selber auch nimmt, was man auf sich selber, seine Meinung, seine Möglichkeit, irgendwie so eine Position zu beziehen, zieht. Das ist, glaube ich, bei Frauen sehr viel weniger ausgeprägt. Also dieses, ne, dass man gewöhnt ist, es wollen hier jetzt alle bitte hören, welche Meinung ich zu diesem Thema habe. Und zum anderen eben dieses, dass man dann denkt, ja, ich weiß ja nur grob Bescheid. Ich habe ja eigentlich eher nur sowas wie eine Meinung oder wie eine Einschätzung, aber ich kenne das ja im Detail nicht. Und ich kenne die aktuelle Forschung, die Zahlen nicht. Mir fällt vielleicht irgendwie ein bestimmter Name von einem Wissenschaftler nicht ein. Und dann fange ich gar nicht erst an zu reden, weil ich erfülle nur 70%. Und ich glaube, dass bei vielen Männern diese Schwelle auch ganz anders ist, dass die quasi sagen, ich weiß halt 40% und das reicht völlig, um jetzt zu erzählen.
Und ich glaube nämlich, dass das ein Hebel ist, den wir haben, um einfach auch diese kleinen Diskurse, die überall stattfinden, dadurch, dass wir mehr Raum einnehmen, auch ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken und hier und da auch mal einen von diesen zwei Dritteln Männern, die da irgendwie nicht so richtig interessiert sind, auch an Gerechtigkeitsfragen dafür zu sensibilisieren, weil es aber vielleicht auch dann gar nicht immer aus dem Gender oder weil es irgendwie so ein bisschen mehr eingebettet ist, auch in andere Kontexte, wo ja durchaus empathische Menschen auch einfach dann Ungerechtigkeit vielleicht auch nochmal anders auch wirklich spüren und dann sagen, okay, so habe ich es gar nicht gesehen bisher, gut, dass du das sagst. Das habe ich nämlich auch schon erlebt. Und ja, da wünsche ich mir auch mehr Solidarität irgendwie und denke so, komm, da können wir auch zusammen.
Auf jeden Fall. Also ich finde es total gut, sich da gegenseitig zu ermutigen, weil wie gesagt, also ich glaube, manchmal sind die wahrscheinlich auch wirklich gelangweilt, weil man immer das von der gleichen Perspektive her wälzt, egal welches Thema.
Ja.
Und wenn man da neue Perspektiven mit reinbringen kann, dann ist das ja eigentlich für jede Diskussion spannend, weil dann nicht schon alles gesagt ist und jeder reproduziert es noch, sondern weil man ja dann wirklich das Hirn mal anstrengen muss und sagen muss, was sind da eigentlich Argumente dafür und dagegen? Warum habe ich da eigentlich noch nie auf diesen Aspekt irgendwie geguckt? Warum war der für mich verborgen etc.? Das macht ja eigentlich eben so Diskussionen überhaupt erst interessant. Verschiedenen Perspektiven da auch zu sehen. Aber ich glaube, wie gesagt, also ich erlebe das bei mir persönlich auch, dass ich das sehr viel mehr mache, als ich das gemacht habe, wie ich 30 oder 35 war, weil ich mich einfach so viel etablierter auch fühle und mir viele Sachen der Bewertung beispielsweise auch egal sind. Also ich habe gar nicht mehr diese ständige Angst, was falsch zu machen, für doof gehalten zu werden oder so, sondern ich denke mir, ja, wenn die mich doof finden, dann müssen sie damit leben und ich krieg's ja meistens dann auch gar nicht so mit, weil das ja auch ganz oft nicht meine privaten engen Kontakte sind, sondern ne, das sind ja dann einfach so Diskussionen mit Freunden von Freunden, denen gestatte ich das auch dann einfach, mich dumm zu finden oder so, aber das war mir früher einfach sehr viel wichtiger und vor allem auch immer von Männern als klug und besonders und so weiter wahrgenommen zu werden und da schließt sich ja dann wieder der Kreis, ne, dass man sich so unabhängig machen kann von männlicher Bewertung und das ist aber, wie gesagt, was bei mir wirklich als befreites Gefühl erst kam, nachdem ich 40 geworden bin. Also vielleicht ist das eine Sache, auf die man sich dann auch freuen kann beim Älterwerden.
Ja, und also ich merke, mir ging das auch ganz lange so und das war ja nichts Bewusstes so, sondern mir fällt es jetzt eben erst auf, wie sehr ich auch so männliche Bestätigung gesucht habe, auch auf so vielen Ebenen. Das ist echt so. Und das würde ich, also das kann ich jetzt so sagen. Damals hätte ich das so nie gesagt. Mhm. Und wenn mir das irgendwer gesagt hätte, ich wäre da so gegen in die Decke gegangen und habe mich ja auch so, ne, also in meinem ganzen Selbstverständnis. Aber das lag eben daran, dass ich nicht so gefestigt darin war, wer ich wirklich bin. Mhm. Und ich merke schon, dass das, und ich bin noch nicht 40. Also das ist schon, dass da, glaube ich, noch viel mehr geht, aber das ist schon durch so einfach so ein kontinuierliches, und das habe ich heute hier bei dir auch rausgehört, so durch so ein kontinuierliches Hingucken, vielleicht auch immer wieder für mich hinterfragen, ist das wirklich das, wer ich sein möchte, wie ich mit anderen Frauen umgehen möchte, wie ich mit anderen Männern umgehen möchte, wie ich auf Menschen blicke, wer ich als Vorbild sein möchte. Und ich empfinde das als so eine Befreiung. Ich weiß leider auch nicht mehr, was das bei mir ausgelöst hat, aber ich glaube tatsächlich, es waren auch Freundschaften, so ganz besondere Freundschaften, die mich extrem gestärkt haben und mir dann ganz viel gegeben haben, was ich sonst in der Bestätigung im Außen gesucht habe. Mhm. Und ne, so andere Frauen vor allem, die mich dann so auf so einen anderen Weg mitgenommen haben.
Ja, ich habe lustig, weil ich habe mich in dem Zusammenhang ein bisschen, also in Märchen findet man ja auch manchmal, ne, die ganzen Geschichten. Und es gibt auch ein ganz tolles Buch von Mona Chollet zu dem Thema Hexen, also in einem ganz großen Kontext. Aber ich fand einfach irgendwann hat sich mein Bild auf mein Blick auf Hexen so geändert, dass man dann irgendwann denkt, ja, das ist so eine Abwertung, ne, die sind hässlich. Und irgendwie weiß man nicht und die sind gefährlich. Aber das ist doch eigentlich ganz toll. Also, ne, so wenn wir alle Hexen sind und uns miteinander verbünden und quasi unser Ding irgendwie machen, und dann ist ja auch dieses im Wald leben, ganz alleine, unabhängig, mit einer Katze auf der Schulter und so. Das ist eigentlich, also was man vorher irgendwie dachte, das will ich auf gar keinen Fall werden, denke ich so, das ist doch eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und das ist vielleicht eben dieser Blick, keine Ahnung, wenn man irgendwie älter wird, dass man dann auch auf dieses Hexensein irgendwie viel positiver gucken kann und eben auch diese Kraft wiederum aus diesen Frauennetzwerken ganz anders zieht, und dass dann irgendwas, was so ein Schreckgespenst ist, also plötzlich irgendwas ist, was man denkt, ja, also auch diese Begrifflichkeiten, ne? Wenn man sagt, hast dann keinen Partner abgekriegt und bist dann Cat Lady irgendwie, dass man denkt so, hä, aber warum ist das eigentlich irgendwann überhaupt negativ besetzt gewesen? Also was gibt's denn Tolleres, als sich zu sagen, ich bin unabhängig, glücklich, ich mache irgendwie mein Ding, ich lebe mit ein paar Katzen in einer Wohnung, die ich gestalte, wie ich möchte. Also ja, das ist immer ganz interessant, in welche Ecken man so kommt und wie sich dann so Bilder irgendwie ändern. Und ja, in dem Zusammenhang, wie gesagt, finde ich das ganz toll, beim Älterwerden so darauf hinzuarbeiten, eigentlich eine Hexe zu werden mit einem guten Hexennetzwerk.
Ja. Richtig schön. Wir sind auch schon am Ende. Wir packen natürlich in die Shownotes auch dein Buch Musterbruch. Und auch alle Links zu dir, zu Instagram und wo man dich so finden kann. Gibt es da was, was vielleicht ein besonders guter Weg ist, um deiner Arbeit und dir zu folgen?
Ich glaube Instagram. Also wenn man da ist, kommt eigentlich alles zusammen und ist auch immer so ja ein bisschen eingedampft irgendwie. Da findet man mich am besten mit den Themen.
Und abschließend, ich frage ja mal gerne noch nach Lieblingsbüchern. Gibt es was, was du vielleicht besonders gerne immer mal wieder selbst zur Hand nimmst? Oder vielleicht was, was auch bei der Recherche jetzt sehr präsent war?
Also was ich jetzt zweimal auch gelesen habe, weil ich es so spannend fand, ist das neueste Buch von Mona Chollet, was heißt, wir müssen die Liebe neu erfinden. Und ich mochte das auch wirklich sehr, weil ich glaube, dass so, also sie kommt ja aus dem französischsprachigen Raum. Das gibt nochmal eine andere Perspektive, als wir so in Deutschland mit dem kulturellen Rahmen, den man so über Serien und so mitbekommt. Da sind ganz viele spannende Aspekte drin. Und das Buch dreht sich um die Frage, warum eigentlich die, also wir, es ist ja, wenn man auf die Verteilung guckt, sind ja sehr viele heterosexuell, und da geht es ja um Anziehung und Bewunderung. Warum eigentlich die Männer dann konsequenterweise nicht die Frauen wirklich vergöttern, fördern, in den Vordergrund stellen und so weiter, sondern also wie können wir eigentlich unter der Prämisse in einem Patriarchat leben, in Frauenunterdrückung, in Misogynie und so weiter leben? Und das fand ich ein total erhellenden Ansatz, und so habe ich das wirklich noch nie alles bedacht und finde das wirklich sehr, sehr inspirierend. Also sie ist wirklich eine fantastische Autorin, Toll. Die einen geistig an so ganz andere Ecken bringt, ja.
Toll, das habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben, das klingt sehr gut. Ich fand ja zu dem Thema ganz toll Caroline Emke, Wie wir begehren.
Das kenne ich noch nicht, ja.
Ja, hier. Ganz, ganz toll. Habe ich auch so habe ich, glaube ich, auf einer Zugfahrt durchgelesen. Da geht es dann auch mehr um dieses, also so Heteronormativität zu hinterfragen. Und das war das erste Mal, dass ich mich damit so intensiv beschäftigt habe. Und es ist einfach richtig schön geschrieben und auch, ja, so sehr persönlich und ja, also.
Ja, sehr schön. Dann ist
auch
das,
so
glaube ich, das Nächste,
ja,
was ich
lese. Für mich
war das
auch ein Bruch mit meinem Blick auf Partnerschaft und Beziehung und auch diese Freiheitsthemen, die ich. Ach toll, also Mona Chollet, das habe ich mir jetzt gemerkt. Wir packen das alles in die Shownotes. Gibt es noch irgendwas, wir sind leider schon mit unserer Zeit so am Ende, aber gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Nee, also nur ich bin so glücklich, dass es Menschen wie dich gibt, die solche tollen Podcasts machen. Ich empfehle es auch immer und es gibt aber wirklich ganz viel. Also ich finde, so männliche Monokulturen loszuwerden, ist auch in dem, also wirklich eine gute Sache. Also Frauen von Podcasts von Frauen zu hören, Bücher zu lesen von Frauen, Serien zu gucken, die von Frauen gemacht worden sind, das eröffnet einfach so tolle Perspektiven und gibt so viel ja, Denkräume und Freiheiten. Und deswegen, also ist das Einzige, ich finde es toll. Und du verbindest ja auch eben mit deinen Gästen die Frauen untereinander, weil man dann immer wieder Inspiration bekommt. Das ist einfach großartig.
Ach, danke. Vielen Dank dir für deine tolle Arbeit und für deine Zeit heute und das schöne Gespräch. Ich könnte noch weitermachen, aber du kommst einfach irgendwann nochmal wieder, finde ich.
Genau, so machen wir das. Sehr schön. Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank dir und alles Gute und bis bald. Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Gespräch für dich ganz viel mitnehmen kannst, dass du vor allem auch vielleicht nochmal so diesen persönlichen Bezugsrahmen für dich gut abgesteckt hast. Und ich nehme ganz viel mit, zum einen als Reflexion darüber, was tue ich so im Alltäglichen, im Umgang mit mir selbst, mit anderen Frauen vor allem auch, was ich ja sehr schön und wichtig finde. Und natürlich aber auch im Umgang mit Männern, Menschen in meiner Arbeit, aber auch in meiner privaten Sphäre. Und mir gefällt an der Arbeit von Patricia unter anderem so gut, dass es eben diesen ganz konkreten persönlichen Handlungsbezug hat. Und deswegen hast du vielleicht auch Lust für dich jetzt nochmal so festzuhalten, was du vielleicht im Kleinen verändern möchtest. Ohne dass das jetzt bedeutet, dass diese strukturelle Veränderung für mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft irgendwie auf deinen Schultern liegen würde. Das ist mir immer sehr wichtig, das nochmal zu betonen. Sondern eher aus so einer Perspektive von auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Empowerment, weil du eben Power hast und Einflussmöglichkeiten hast und wir gemeinsam, und das ist für mich so das schönste Takeaway heute, wir eben gemeinsam vor allem auch als Frauen diese Wirkräume haben über die Solidarität miteinander, die nicht heißt, dass wir bei allem immer einer Meinung sind oder alles gut finden, was andere tun und bedingungslos irgendwie uns bei allem einer Meinung sind, sondern im Gegenteil, dass wir uns auch ruhig aneinander reiben, uns aber nicht abwerten, bewerten, sondern gegenseitig auch gerade in den gemeinsamen Zielen unterstützen, uns nicht als Wettbewerb sehen, sondern, und das sagt sich leichter, als es sich lebt, sondern wirklich in dieses Gemeinsame für die Sache und auch füreinander und für auch so ein gutes Gefühl und ein Bestärken auch in dem eigenen Wert zusammenkommen. Und das, genau, nimmst du vielleicht heute aus diesem Interview mit. Das nimmst du hoffentlich auch aus unserer Arbeit hier gemeinsam immer wieder mit. Und das ist vielleicht auch das, was dir die Female Leadership Academy nahe bringt. Und wenn du da Lust hast, noch mehr mit uns in Verbindung zu sein, dann komm auch gerne in unseren Newsletter, in dem wir dich auch über den Podcast hinaus auf dem Laufenden halten. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Woche. Vielen Dank fürs hier heute dabei sein und zuhören. Und bis nächste Woche. Mach's gut. Alles Liebe, deine Vera.